Vielleicht habt ihr es ja im letzten Monat gehört, aber da ist der Herausgeber eines nicht jugendfreien Magazins gestorben. Und wie das so üblich ist, man hört sehr oft den Satz, wenn ein Mensch verstirbt, vor allem wenn ein Mensch nach einer langen Krankheit verstirbt, hört man oft den Satz, er ist jetzt in einer besseren Welt. Nun, wer von euch das Leben dieses Mannes so ein bisschen in den Medien mitbekommen hat, der wird wahrscheinlich verstehen, wenn ich dabei ein sehr komisches Gefühl hatte, wo ich diesen Satz so ähnlich hörte, was ihn betrifft. Ich habe mir gedacht, wenn wirklich dieser Mann so gestorben ist, wie er gelebt hat, wenn das sein Lebensinhalt gewesen ist, was wirklich so ausgesehen hat, dann habe ich so meine gewissen Zweifel, ob dieser Mann jetzt wirklich an einem besseren Ort, sprich in dem Himmel ist. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, wer in den Himmel kommt und wer nicht, aber das waren so meine ersten Gedanken, wo ich ihn betreffend diesen Satz hörte. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, ich glaube, dass viele Menschen in unserem Land, vielleicht gehörst du auch dazu, sich gar keine großen Gedanken machen über den Himmel, über das, was nach dem Tod kommt, über diesen besseren Ort. Und wenn es dann soweit ist, man langsam aber sicher Abschied nehmen muss von dieser Erde, dann meint man, man ist automatisch auf dem Weg dahin. Das Ticket ist gelöst, es geht ohne Wenn und Aber an diesen einen besseren Ort. Frei nach dem Motto, das wird schon passen. Wisst ihr, die Frage, die mich in den letzten Wochen beschäftigt hat und die Frage, die ich uns allen heute stellen möchte, eine Frage, die uns alle betrifft, die jeden etwas angeht, ist es wirklich so einfach, an diesen besseren Ort zu gelangen? Ist es wirklich so, ich lebe frei vor mich hin, ich denke an nichts Böses, ich lebe einfach so vor mich hin und sterbe und plötzlich bin ich da, an diesem besseren Ort? Oder muss ich da vielleicht gewisse Kriterien erfüllen, schon zu meinen Lebzeiten erfüllen, um überhaupt an diesem besseren Ort anzukommen? Ja, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Das ist die Frage, die ich uns heute allen stellen möchte. Wie komme ich, wie kommst du in den Himmel? Wir alle haben ja Ziele im Leben, oder? Wir setzen uns sehr oft kurzfristige Ziele. Was ist mit diesem langfristigen Ziel? Das Ziel, das über unser natürliches Leben hinausgeht. Mit dem Himmelreich. Ist das unser Ziel? Ich denke, wenn ich jetzt fragen würde euch, wer von euch möchte in den Himmel, dann werden sich alle melden. Denn wir wollen dahin. Aber machen wir uns Gedanken darüber, wie wir dahin kommen? Oder sind wir wirklich heute auch einige von uns da, die sagen, die denken, es geht automatisch. Ein gleitender Übergang, mein Ticket ist ebenfalls gelöst. Ich möchte mit euch heute eine ganz einfache Frage beantworten, aber eine wichtige Frage. Wie komme ich in den Himmel? Wisst ihr, der Fehler, den wir bei dieser Frage, bei der Beantwortung dieser Frage machen können, ist jemanden zu fragen, der nicht die Autorität besitzt, mir darin eine gute, eine richtige Antwort zu geben, die richtige Antwort zu geben. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann laufe ich doch auch nicht zum Fleischer und bitte ihn, mich zu beraten. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann laufe ich auch nicht in eine Werkstatt und bitte um Hilfe. Leider muss man in der heutigen Zeit auch sagen, dass ich nicht immer am besten beraten bin, wenn es um den Himmel geht, manch einen Pastor oder Prediger zu fragen. Denn oft kriegst du ganz einfach nur die Antwort zu hören, die du hören möchtest. Denn ansonsten verliert die Kirche ja ihre Mitglieder. Und dementsprechend muss sich manch ein Geistlicher seinen Schäfchen anpassen. Auch in der Frage, wenn es um den Himmel geht. Wir möchten also heute in dieser Frage an den herantreten, der Schöpfer des Himmels ist, nämlich Gott selbst. Er wird es mit Sicherheit wissen und das Gute darin ist, dabei ist, dass er uns nicht alleine lässt in dieser ja sehr wichtigen Frage. Er klärt uns in seinem Wort, über sämtliche Irrtümer auf, die wir bezüglich des Himmels haben. Unser Ereignis, das wir uns heute aus der Bibel betrachten wollen, findet zur Zeit Jesu statt. Das Volk Israel und vor allem die frommen Menschen damals lebten auch ganz fest in der Annahme, wenn es um den Himmel geht, wir sind dabei. Denn wir sind regelmäßige Besucher des Tempels, wir sind die Hochgeistlichen, wir haben die Propheten in unseren Reihen, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und wenn es um den Himmel geht, dann sind wir dabei. Das war zur Zeit Jesu, das Volk Israel betreffend, eine Annahme. Und sie stellten sich gar nicht die Frage, wie sieht es denn aus, wie kommt man eigentlich in den Himmel? Und dann, eigentlich ist das genau die gleiche Situation, die heute vielleicht in unserem Land vorherrscht, ganz bestimmt in unserem Land, vielleicht bei vielen von euch vorherrscht. Ich denke ganz einfach, ich lebe ja ein halbwegs vernünftiges Leben. Ich betrüge niemanden, ich belüge niemanden. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn er ein Gott der Liebe ist, dann muss er alle Sünden vergeben. Und wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann geht es schon automatisch in die richtige Richtung. Und Jesus erzählt damals den Menschen ein Gleichnis. Er erzählte zuerst einmal das Gleichnis von den Weingärtnern. Die meisten von uns werden dieses Gleichnis kennen. Und er reißt mitten in diesem Gleichnis, reißt er die Menschen damals, vor allem die frommen Menschen damals, aus ihrer ach so heilen Himmelsfeld. Und denn er sagt, darum sage ich euch, das Reich der Himmel wird eines Tages von euch genommen und einem anderen Volk gegeben werden. Und zwar dem Volk, das bereit ist, die Werke des Himmels zu tun. Da geht es um die Werke aus dem Glauben heraus. Aber dieser Satz, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Was für eine schockierende Aussage. Wie schrecklich ist es zu erfahren, dass ich etwas verliere. Und hier geht es nicht um irgendetwas, dass ich das verliere, woran ich glaube, dass ich es eigentlich fest in Händen halte. Dass es automatisch dahin geht, sagt Jesus euch, ihr irrt euch. Das Reich Gottes wird von euch genommen werden und es wird jemand anderem gegeben werden. Das ist die augenblickliche Situation, in der ihr lebt. Was für ein schreckliches Erwachen muss es für die Menschen damals gewesen sein, als sie diesen einen Satz gehört haben. Stell dir vor, Gott sagt dir heute, du sitzt in der Kirche, du kommst regelmäßig zum Gottesdienst, du bist vielleicht Gemeindemitglied und er sagt dir, weißt du was, das Reich Gottes wird eines Tages von dir genommen werden. Wie schlimm muss es sein, diesen einen Satz zu hören, dass ich mich geirrt habe. Da muss es doch einem blitzen im Kopf, ja? Blitzen vor Fragen, warum, wieso, was ist passiert, was ist schiefgelaufen? Alles Fragen, die logisch sind, die ich mir dann automatisch zu stellen habe, die ich aber, wenn es mir gut geht, alles top läuft, ich mir nicht gerne stellen möchte. Und das ist die Situation, in der das Volk Israel lebt. Das ist die Situation, in der unser Land lebt, in der vielleicht du dich befindest. Man denkt, alles ist okay, man denkt, alles ist gelöst, alles ist gut. Und dann dieser schreckliche Satz, wie übel muss das sein? Diese Tatsache eines Tages festzustellen, wer möchte das von uns? Ich glaube niemand. Deswegen finde ich das umso wichtiger, dass man sich mit dieser Frage einmal offen und ehrlich auseinandersetzt. Wie komme ich eigentlich in den Himmel? Kann das sein, dass ich mich irre? Kann das sein, dass ich schon Jahre in der Gemeinde sitze, aber im Himmel vorbeilebe? Ist das möglich? Bei den Israeliten war das nämlich so. Das auserwählte Volk Gottes, die predigten das Wort. Das waren die geistlichen Führer. Und die haben zuerst verstanden, Jesus mahnt sie. Also glaube heute nicht, nur weil du ein regelmäßiger Kirchenbesucher bist, dass das Thema dich nichts angeht. Wie komme ich eigentlich in den Himmel? Es gibt also ein Leben, wenn Jesus so etwas sagt, dann gibt es also ein Leben, das oder Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, Kriterien, die dazu führen, dass ich am Himmel vorbeilebe. Nicht an diesen besseren Ort eines Tages ankomme. Und in diesem Augenblick
hat Jesus ihre volle Aufmerksamkeit. Ich hoffe, er hat auch jetzt deine Aufmerksamkeit. Und Jesus kommt mit einem weiteren Gleichnis. Und wir lesen uns das aus Matthäus Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Liebe Gemeinde, lass uns aufstehen zu diesem Wort. Ich werde danach noch ein kurzes Gebet sprechen. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmal andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt her zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als aber der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde von Gästen gefüllt. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und du hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Hab Dank, lieber Vater, für dein Wort. Hab Dank, lieber Vater, für dein Wort, das so aufrüttelnd und offen und ehrlich ist. Danke, Herr, dass du zu uns reden möchtest. Öffne du unsere Herzen. Amen. Wisst ihr, ich finde es so interessant, wie anschaulich und wie einfach Jesus auf eine so wichtige Frage antwortet. Eigentlich könnte man an dieser Stelle sagen, es ist jetzt alles klar. Das Himmelreich gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest feierte. Er lädt ein, viele sagen ab, die nicht absagen, sind dabei. Eigentlich würde man sagen, es ist einfach, wir schlagen die Bibel zu und unsere Fragen müssten beantwortet sein. Und doch möchte ich mit euch heute etwas genauer auf diesen Text eingehen und unseren Blick erst einmal auf den König richten, auf den König, der diese Einladung ausspricht. Wisst ihr, und das ist mir wichtig, wenn es um das Himmelreich geht. Wichtig ist nicht das, was ich darüber denke. Wichtig ist nicht das, was irgendein Pastor darüber denkt. Wichtig ist nicht das, was dein bester Freund darüber denkt, sondern wichtig ist das, was Gott darüber denkt und zum Thema Himmel zu sagen hat. Deswegen fokussieren wir uns auf ihn. Den König aus unserem Beispiel, aus unserem Gleichnis, Gott selbst. Und hier geht es erstmal um die Einladung Gottes. Und das ist das Erste, was ich einmal unterstreichen möchte. Hier geht es, wenn es um den Himmel geht, um eine Einladung. Und nicht von irgendwem, sondern Gott selbst. Gott selbst spricht die Einladung für das Reich der Himmel aus. Nicht mein Pastor, nicht mein bester Freund, auch nicht irgendjemand, von dem ich meine, er es wissen müsste. Nein, Gott selbst spricht die Einladung für den Himmel aus. Und ich denke, ich muss euch auch nicht sagen, was es mit einer Einladung auf sich hat. Wir alle haben schon mal Einladungen in den Händen gehalten. Und niemand von uns hat es bestimmt je versucht, eine Einladung zu verändern. Zu sagen, der Tag passt mir nicht, die Route dorthin passt mir nicht und der Ort passt mir nicht. Ich werde mal einen anderen Weg oder einen anderen Tag auswählen. Ich werde andersrum versuchen, an diesen Ort zu kommen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du das mit einer Einladung machst, dann fährst du an der Feier vorbei. Dann kommst du nicht an diesem Ort an. Du verläufst dich auch also nicht in den Himmel. Du kommst da nicht zufällig auf Umwegen an, wo du plötzlich aufwachst, die Augen aufmachst und sagst, wo bin ich eigentlich? Ach so, das ist der Himmel, cool, hab gar nicht gedacht, dass ich hier ankomme. Das wird niemals passieren. Das wäre Blödsinn, so etwas zu glauben. In den Himmel geht es auf die Einladung Gottes hin. Da geht es gezielt und direkt hin. Das heißt, du musst auf diese Einladung reagieren. Du musst dich auf den Weg machen in das Reich der Himmel. Da geht es nie zufällig hin. Es muss schon zu meinen Lebzeiten das Ziel meines Lebens sein. Ist der Himmel jetzt schon Ziel deines Lebens? Ja oder nein? Wenn du jetzt schon Nein sagst, dann weißt du, wo du langfährst. Das Himmelreich muss schon zu unseren Lebzeiten Ziel unseres Lebens sein. Man muss jetzt schon losgehen. Man muss auf diese Einladung reagieren. Denn gezwungen in den Himmel wird niemand. Auch das wird durch unseren Text sehr, sehr deutlich. Gott hat da keine Türsteher stehen, die dich hereinpeitschen werden in den Himmel. Nein. Da geht es freiwillig hin. Jeder muss sich freiwillig für sich entscheiden, möchte ich dort ankommen oder nicht. Das nächste, was mir an diesem Text aufgefallen ist, das ist die Souveränität Gottes bei der Auswahl seiner Gäste. Gott ist souverän, wenn es um die Auswahl seiner Gäste geht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Lage war, ein Hochzeitsfest zu planen. Bei uns war das ja schon einmal der Fall. Und ich muss sagen, wenn man da sitzt und darüber nachdenkt, wen laden wir ein, wen nicht, und man ist vielleicht als Mensch ist man sowieso begrenzt und aber auch fehlerhaft. Und man guckt schon, mit wem möchte ich einen so wichtigen Tag, die Hochzeit eines Kindes, verbringen oder mit ihm gemeinsam feiern. Mit wem nicht? Und man lädt dazu bestimmt keinen mehr ein, mit dem man nichts zu tun hat. Menschen, die einem nicht viel bedeuten. Und wir Menschen, wie gesagt, wir machen sicherlich Fehler bei der Auswahl unserer Gäste. Aber bei Gott geschehen keine Fehler. Und hier in unserem Text geschieht etwas, womit ich zumindest nicht gerechnet habe. Und da können wir ganz laut aufschreien, das ist Unrecht oder unfair. Wir können protestieren. Wir können auch Gott so viele gute und tolle Ratschläge machen, wie wir wollen. Am Ende steht, Gott ist souverän. Und Gott ist der, der einlädt. Und wenn du zu seinem Fest möchtest, musst du seine Souveränität ganz einfach akzeptieren. Du kannst es dir nicht aussuchen, wer zu seinem Fest eingeladen ist. Du kannst es dir nicht aussuchen, an welchem Tisch du sitzt oder wer neben dir seinen Platz bekommt. Es ist und bleibt seine souveräne Entscheidung. Und so finden wir in unserem Gleichnis gleich zwei Personengruppen. Zwei Personengruppen, die auf ganz besondere Art und Weise eingeladen werden. Die einen ganz gezielt, die anderen scheinbar zufällig. Es gibt hier keine dritte Personengruppe, von der gesagt wird, sie werden gar nicht eingeladen. Alle sind hier irgendwo angesprochen. Der eine gezielt, der andere ganz zufällig. Kann sein, dass du heute ganz zufällig hier in der Kirche bist. Da sind Menschen dabei, von denen man meint, die werden auf gar keinen Fall eingeladen werden. Aber jeder von ihnen wird auf seine Weise angesprochen. Die einen scheinen hier die Prädestinierten für die Feier des Königs zu sein. Die anderen sind von der Sorte, die ich auf jeden Fall nicht einladen würde zu meiner Feier. Die einen wissen von vornherein sogar, dass es ein Hochzeitsfest geben wird. Sie sind bereit für das Fest. Sie werden von Anfang an, von Vers 3 an, werden sie als die Geladenen genannt. Das Einzige, was sie bisher nicht wissen, ist der Tag, an dem das Hochzeitsfest stattfinden wird. Und die anderen werden völlig unvorbereitet eingeladen. Und plötzlich ist dieser Tag der Feier da. Sie werden alle zur Hochzeit eingeladen. Alles ist bereitet. Das beste Essen ist da. Es steht sogar schon auf dem Tisch. Die Musikanten sind da. Der Raum ist toll geschmückt. Alle Beiträge vorbereitet. Das Einzige, was diese Menschen jetzt zu tun haben, ist, loszugehen und mitzufeiern. Teil dieses großartigen Festes zu sein. Teil des Himmelreichs zu sein. Das Unlogische an der Reaktion dieser ersten Gruppe ist, die Geladenen, die sagen ab. Die sagen ab aus für mich unerklärlichen Gründen. Sie haben gerade an dem Tag etwas Besseres zu tun. Sie reden sich heraus aus dieser Einladung. Die einen gehen ihrer Arbeit nach, die anderen haben ein Gewerbe, das ihnen momentan viel wichtiger erscheint, als über den Himmel nachzudenken. Die Dritten ergreifen sogar die Boten des Königs und bringen diese um. Und andere, die auf der Straße gefunden werden, sie kommen und sagen zu: Stell dir vor, du lädst Freunde ein. Deine besten Freunde, die, von denen du immer gewusst hast, wenn einer zu dir hält, dann ist es der. Und du lädst sie ein zur Hochzeit deines Sohnes. Und diese Freunde haben nichts Besseres zu tun, als den Postboten zu ergreifen und ihn umzubringen, nur um nicht zu deiner Feier zu kommen. Sie haben keine Lust. Sie haben etwas Besseres zu tun. Wie wäre deine Reaktion auf diese Freunde? Eigentlich ist das doch der Augenblick, in dem einem die ganze Freude am Feiern vergeht. Und hier überrascht uns Gott in unserem Text, denn er gibt die Pläne für seine Hochzeitsfeier, die Hochzeitsfeier seines Sohnes, nicht einfach so auf. Er sagt jetzt nicht: Na ja, es wollte niemand kommen, blase ich halt alles ab, der Himmel fällt aus. Nein, das macht er nicht. Er feiert auch nicht im kleinen Kreis mit der Familie. Nein, er bestraft die einen, die nicht kommen wollten, obwohl sie geladen werden, und lässt seine Boten dahin gehen, zu den Menschen gehen, mit denen eigentlich niemand gerechnet hat, die ich persönlich wahrscheinlich total aus dem Blickfeld verlieren würde, die viel zu schlecht wären für die Feier Gottes. Und Gott lädt sie ein. Diese zweite Gruppe von Menschen, die gehören nicht unbedingt zu seinem engsten Freundeskreis. Das sind nicht diejenigen, die bei sämtlichen Anlässen neben ihm sitzen wollten, ihn höflich gegrüßt haben, den König, auf der Straße, die sich immer freundlich gebückt haben. Nein, diese zweite Gruppe trifft die Einladung Gottes total unvorbereitet. Sie werden scheinbar zufällig an den Kreuzungen angetroffen. Sie scheinen hier sogar eine Notlösung zu sein für die Feier. Und ihnen wird aber die Einladung des Königs in die Hand gedrückt. Ich bin mir sicher, sie haben nicht damit gerechnet, dass sie dabei sein dürfen. Eigentlich passt auch ihnen dieser Tag bestimmt nicht. Jeder von ihnen hat etwas zu tun. Jeder von ihnen ist beschäftigt. Der eine ist wahrscheinlich unterwegs in seinen Sicherheitsschuhen zur Arbeit. Er möchte für seine Familie den Unterhalt, für den Unterhalt sorgen. Ja? Der andere hat vielleicht Baumaterial bestellt, hat sich Sonderurlaub genommen, um sein Haus, seine Zukunft aufzubauen. Jemand anders wollte gerade einkaufen. Das ist der einzige Tag, wo ich Zeit habe. Ich habe so viel vor. Oder man fühlt sich einfach nicht wohl. Einem ist vielleicht nicht zum Feiern zumute. Und plötzlich hält man die Einladung Gottes in seiner Hand. Gott, den man bisher nur von seiner Großmutter gekannt hat, die einem in seiner Kindheit vielleicht einiges über ihn erzählt hat. Und jetzt soll man sich entscheiden. Eigentlich unterscheiden sich diese zweite Gruppe von Menschen gar nicht von der ersten Gruppe, was ihre Verantwortungen und Verpflichtungen des Alltags angeht. Eigentlich hatten sie auch anderes zu tun. Eigentlich sind alle beschäftigt. Das Interessante ist aber, diese zweite Gruppe, sie lässt alles fallen, sie lässt alles liegen und das Haus Gottes wurde voll. Alle Plätze sind belegt. Und die Höhe ist an diesem Text, das ist euch sicherlich auch aufgefallen, dass auch nicht nur gute, sondern auch böse Menschen kamen. Solche, wo ich heute vielleicht die Straßenseite wechseln würde, um ihnen nicht zu begegnen. Solche sitzen plötzlich neben einem am Tisch. Würdest du ganz persönlich zur Hochzeit deines Sohnes auch böse Menschen einladen? Kannst du dir vorstellen, dass da auf dem Fest Gottes ein voll tätowierter, vom Leben gezeichneter, vielleicht sogar Suchtkranke, ja sogar Verbrecher da sitzen, neben dir, am gleichen Tisch? Da hätte ich persönlich doch Türsteher engagiert, die solche Leute wieder hinaus befördern. Aber so nicht Gott. Vielleicht bist du heute der Meinung, du bist zu schlecht für das Reich der Himmel. Vielleicht bist du heute der Meinung, so wie du lebst, du hast niemals die Chance, eingeladen zu werden. Und vielleicht bist du heute ganz zufällig hier, weil dich jemand eingeladen hat, weil du einen Gefallen tun möchtest, jemandem. Und hier spricht Gott eine Einladung aus. Ich habe draußen mal einen jungen Mann getroffen, der lief da am Fußgängerweg entlang und ich kam hier gerade raus aus der Kirche. Und er fragte mich, lallte so mich an und sagte, sag mal, gehörst du auch zu dieser Kirche? Ich sage, ja. Ja, sagte er, ist gut. Aber weißt du, wenn ich in diese Kirche reingehe, dann bricht sie in sich zusammen. So schlecht bin ich. Ich habe ihm gesagt, du weißt gar nicht, wie viel eine Kirche und vor allem wie viel Gott aushält. Gott lädt zu seinem Fest die Schlimmsten der Schlimmsten ein. Und du kannst dir jetzt vorstellen in deinen Gedanken, wen du willst. Und du kannst dir denken, einer so schlechter Mensch, der wird niemals in den Himmel kommen. Aber selbst die werden von Gott geliebt, werden von ihm eingeladen, haben eine Chance zu kommen. Und du, der du heute hier bist und vielleicht nicht viel mit Gott zu tun hast, du hast eine Chance, du hast eine Einladung. Du hast eine Einladung, mit der du heute vielleicht überhaupt nicht gerechnet hast. Und du hast sie in deiner Hand. Hier ist sein Wort. Er lädt jeden ein, teilzunehmen an seinem Fest. Wäre doch übel, wenn wir uns da rausreden wollen. Wäre doch übel, wenn wir Besseres zu tun haben. Wenn wir uns als zu schlecht vorkommen. Wenn du wüsstest, wie schlecht ich bin, hoi, hoi, hoi. Ich dürfte eigentlich gar nicht predigen hier. Aber Gott ist gnädig. Gott gibt eine Chance. Gott vergibt. Niemand von uns ist zu schlecht, als dass er nicht Platz nehmen könnte im Reich der Himmel, an seinem Tisch, als dass er nicht teilnehmen dürfte am Hochzeitsfest seines Sohnes. Wisst ihr, wenn ich heute gefragt werden würde, Alex, was glaubst du? Wer kommt in den Himmel? Dann würde ich mich hier einmal umschauen. Ich würde vielleicht erstmal gucken, wer sitzt hier vorne? Okay, recht gesichert. Wer sitzt etwas weiter hinten? Und wer ist heute gar nicht gekommen? Alles vermerkt. So denken wir Menschen. So beurteilen wir Menschen. Aber nicht Gott. Gott ist bereit, unter die Brücken zu gehen. Gott ist bereit, die Suchtkranken anzusprechen. Gott ist bereit, jeden in unseren Augen so auch unwürdigen Menschen, so kaputten Menschen anzusprechen und ihm die gleiche Liebe zu erweisen wie denjenigen, die ganz vorne sitzen. So ist Gott.
Menschen, von denen ich meine, bei denen ist Hopfen Malz verloren, die werde ich niemals im Himmel sehen, die werde ich plötzlich im Himmelreich antreffen. Es gibt da ein schönes Lied, ich kenne es noch aus meiner Jugend, ich glaube, das wird selten gesungen hier. Da heißt es in meinen Worten: Es wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Ich möchte sagen, wenn wir einzuladen hätten. Gott sei Dank sind nicht wir es, die die Einladung aussprechen, sondern Gott selbst. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe von Menschen du dich selber heute zählst. Zu einer dieser genannten Gruppen im Text musst du gehören. Vielleicht kommst du seit Jahren zum Gottesdienst. Vielleicht liest du auch in der Bibel und meinst, dass das Leben schon in Ordnung ist, so wie es läuft. Und schon immer hast du gewusst, wo es eigentlich hingeht, nämlich an diesen besseren Ort, in den Himmel. Vielleicht hast du aber auch gar nicht mitgerechnet, dass der Ruf Gottes heute so deutlich erklingt. Eigentlich bist du zufällig hier, wie gesagt, von jemand eingeladen. Dann sollst du wissen, Gott liebt dich. Und Gott gibt dir eine Chance. Und Gott lädt ein in sein Reich. Es fehlt nur eines, deine und meine Entscheidung. Ich hoffe nicht, dass heute Menschen unter uns sitzen, die Gott gleich eine Absage erteilen. Die vielleicht sagen, ich habe momentan etwas Besseres zu tun. Da muss vielleicht noch einiges in meinem Leben geklärt werden, bevor ich auf die Einladung Gottes reagiere. Das wäre ein Fehler, so zu denken. Das werden wir gleich auch im Text erkennen. Reagiere heute, reagiere jetzt auf seine Einladung. Wir sehen an unserem Text, dass Gott nicht nur souverän ist, was die Auswahl seiner Gäste angeht, sondern Gott ist auch konsequent. Gott ist konsequent, was deine und meine Entscheidung angeht. Die einen haben eigentlich, ist euch das aufgefallen? Die einen, die haben nicht Nein gesagt. Sie haben nicht gesagt, Gott, ich möchte nicht zur Feier kommen. Nein, sie haben sich einfach nur weggedreht. Wir würden es auch niemals wagen, Gott abzusagen, Gott direkt ins Gesicht, nein, ich möchte nicht. Nein, wir drehen uns einfach weg. Wir reagieren nicht auf seine Einladung. Aber das ist einem Nein gleich. Wenn du nicht auf das Wort Gottes reagierst, Gott ist konsequent und er akzeptiert deine Entscheidung. Diese Menschen, sie gehen einfach ihrer gewohnten Lebensweise nach, ihrem Gewerbe, ihrem normalen Hobby. Sie tun eigentlich weiterhin das, was sie den lieben langen Tag tun. Sie tun so, als wäre die Einladung Gottes nie ausgesprochen worden. Und die schlimmsten von ihnen, sie schnappen sich sogar die Boten Gottes und bringen diese um. Man sagt sich vielleicht sehr einfach als Mensch, ich habe noch Zeit, ich bin noch jung. Ich kann mich zur Not auch auf dem Sterbebett entscheiden für den Himmel. Aber wie viele Menschen haben es vielleicht nicht mehr geschafft? Deswegen, wenn die Einladung steht, ist das Wort hier deutlich. Reagiere jetzt.
gib Gott heute eine Antwort. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wir haben jetzt gehört, was das Himmelreich bedeutet. Aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch, die Einladung Gottes anzunehmen? Das ist natürlich eine Frage, die hier automatisch aus unseren Gedanken resultiert. Schaut mal in unseren Text. Wer war der Mittelpunkt dieser Feier? Um wen geht eigentlich diese ganze Feier? Es ist der Sohn. Die Beziehung zum Sohn, die Beziehung zu Jesus Christus, die Beziehung zu dem, der am Kreuz von Golgatha für dich und mich gestorben ist. Diese Beziehung ist entscheidend. Die Menschen, die da abgesagt haben, an der Feier des Königs teilzunehmen, die haben nicht nur einfach so irgendein Fest abgesagt. Sie haben damit dem Sohn Gottes eine Absage erteilt. Sie haben dem eine Absage erteilt, der am Kreuz von Golgatha für sie gestorben ist. Wisst ihr was? Wenn jemand auch die größte Hochachtung hat vor mir, aber vor meinen Sohn als nichts achtet, dann werde ich als Mensch sogar nicht ohne Reaktionen bleiben, denn ich liebe meinen Sohn. Ich habe da sogar zwei von und eine Tochter. Für alle gilt das Gleiche, ne? Und sogar da würde es mich nicht kalt lassen. Und ich bin nur Mensch. Was meinst du, wie Gott reagiert, wenn du heute seinem Sohn, den er am Kreuz von Golgatha für dich hat sterben lassen, dessen Blut diesen Stamm runtergeflossen ist? Was glaubst du, wie Gott reagieren soll, wenn du diesem Sohn heute eine Absage erteilst, nicht reagierst auf seine Einladung? Wie soll Gott deiner Meinung nach reagieren? Ist nicht schlimm, kommt trotzdem? Das wäre doch Blödsinn, oder? Hier geht es um den Sohn, um Jesus Christus, den Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sagt Jesus von sich selbst. Wenn du diesem Sohn eine Absage erteilst, wenn dieser Sohn, wenn du keine persönliche Beziehung hast zu ihm, wenn du nicht weißt, wer für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wenn du nicht akzeptierst, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er der Weg ist zum Vater, dann hast du ihn abgelehnt. Dann kannst du so ein guter Mensch sein, wie du willst. Dann kannst du so oft zum Gottesdienst kommen, wie du willst. Du kannst am Tisch sitzen und sagen, wie toll das alles aussieht. Am Ende wirst du erkannt, weil du hast keine Beziehung zum Sohn. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Jesus macht den Unterschied. Die Welt ist voll von gläubiger Menschen. Unser Land gilt als christliches Land, ja? So ein Blödsinn, ja? Lange nicht mehr. Das war mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Da könnte man das sagen, aber heute, die meisten kennen Jesus gar nicht, ja? Zu Ostern ist ein Hase für sie gestorben, was weiß ich was. Irgend so ein Quatsch kriegst du da zu hören. Oder auferstanden, Karfreitag gestorben. Sowas. Das denken viele Kinder, Jugendliche, ja, gebildete Menschen unseres Landes denken so. Sie wissen nichts von Jesus Christus. Aber das ist der kleine, aber feine Unterschied. Es ist die Hochzeit seines Sohnes. Und wenn du heute, wenn du in deinem Leben noch nie ein klar und deutliches Ja, Herr Jesus, ich sage Ja zu dir und ich weiß, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Wenn du das noch nie gesagt hast, dann lebst du vorbei am Himmel. Dann geht's abwärts. Dann geht es nicht in das Reich der Himmel, denn der Sohn macht den Unterschied. Vielleicht sitzt du heute hier und analysierst dein Leben. Ich hoffe, dass wir es alle tun. Ich musste es tun, als ich mich vorbereitet habe. Und du hast heute vielleicht festgestellt, du glaubst an Gott, auch Jesus hat für dich eine Bedeutung. Vielleicht bist du sogar ein regelmäßiger Besucher unserer oder einer anderen Gemeinde und du bist immer wieder da. Und wisst ihr, mir ist dieser eine Mensch aufgefallen, sicherlich ist er euch aufgefallen, dieser eine Mensch, der unter Hunderten, unter Tausenden, ja, wenn es um den Himmel geht, sogar unter Millionen aufgefallen ist und Gott auf ihn zukommt und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Wisst ihr, niemand wird von Gott unentdeckt bleiben. In den Himmel schleicht man sich nicht rein, nur weil man einer Gemeinde zugehört. Nur weil man hin und wieder dabei ist. Nur weil man meint, man kennt Gott und man weiß, dass Jesus für einen gestorben ist. Eine Antwort muss erfolgen. Und wisst ihr, was die Folge einer Antwort zu Jesus Christus ist? Das ist das Interessante und auch das Entscheidende in unserem Text. Wenn du Christus eine Antwort gegeben hast, wenn du zu dieser Hochzeitsfeier gegangen bist, wenn du unterwegs bist dahin und ein Ja zu Jesus gesagt hast, dann dürfte das, was diesem einen passiert, nicht passieren. Gott kommt in den Saal, der König kommt in den Saal und sieht diesen einen. Wodurch fällt er auf? Er hatte kein hochzeitliches Gewand an. Er war nicht richtig gekleidet für die Hochzeit des Königssohnes. Hier könnte man wahrscheinlich einwenden, und das wäre eine berechtigte Einwand, sie wurden ja von den Kreuzungen geholt. Ich habe gerade gesagt, der eine hatte sogar Sicherheitsschuhe an. In Arbeitsklamotten kamen sie, der dritte hatte die Einkaufstüten in der Hand. Wie kommen sie denn zu diesem Hochzeitsgewand? Die mussten sofort reagieren auf die Einladung Gottes. Sie hatten doch nicht mal die Möglichkeit und sie waren arm. Viele von ihnen waren arm, um sich so ein Hochzeitsgewand zu besorgen. Um die Antwort, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, muss man die Gebräuche der damaligen Zeit verstehen. Wisst ihr, jemand, der ein Hochzeitsfest ausrichtet, hat nicht nur die Menschen zur Hochzeit eingeladen, der hat auch dafür gesorgt, dass sie eingekleidet werden. Jeder, der kam, hat am Eingang ein Hochzeitsgewand umgelegt bekommen. Damit war man Teil dieser Hochzeit. Der Mensch, der nicht bereit war, ein Hochzeitsgewand anzuziehen, er hat einfach gesagt, ich brauche es nicht. Das, was ich habe, ist gut genug. Das, was ich habe, ist von Hugo Boss, das ist gut genug, da komme ich schon rein mit. Aber das wäre Blödsinn. Du kriegst, wenn du zu Gott kommst, wirst du neu eingekleidet. Du bekommst ein neues, ein verändertes Leben. Das ist damit gemeint. Wenn du in der Offenbarung ein bisschen forschst, ja, da geht es so oft um neue Kleider, die wir bekommen. Es ist ein neues Leben, einen neuen Sinn bekommst du. Und hier kannst du dich prüfen. Wie sieht es aus mit diesem neuen Leben? Ist mein Leben wirklich verändert? Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du Gemeindemitglied sogar geworden bist und sogar fleißig deinen Dienst tust, dann steht diese Frage trotzdem noch. Hat Gott wirklich dein Leben verändert oder tut er es nur am Sonntag? Wie sieht es aus Montag, Dienstag, Mittwoch? Hat Gott Einfluss auf das, was du in deiner Freizeit tust? Hat Gott Einfluss darauf, wie du deine Zeit, womit du deine Zeit verbringst? Wie du redest, wie du denkst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du dein Geld verdienst, wofür du dein Geld ausgibst. Wisst ihr, wir können uns für Gott entschieden haben, wir können gesagt haben, ja Herr, ich bin dein Kind und ich weiß, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich danke dir dafür, ja. Aber nach und nach passiert etwas in unserem Leben. Wir legen langsam aber sicher dieses Gewand ab. Wir legen das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, ganz einfach ab. Gott hat keinen Einfluss mehr darauf, was ich in meiner Freizeit tue, womit ich mein Geld verdiene, wo ich hinfahre in den Urlaub und wie ich mich im Urlaub sogar benehme. Ja? Plötzlich hat Gott hier nach und nach keinen Einfluss mehr auf das, was mein Leben eigentlich bestimmt. Und dann ist wieder Sonntag, da darf er wieder entscheiden, da darf er wieder mitreden. Sieht nicht so sehr oft unser Leben aus. Freund, spricht Gott hier, wie bist du hier hereingekommen, aber du hast dein Hochzeitsgewand wieder abgelegt. Oder du hast es gar nicht erst angenommen. Wenn du glaubst, dass dein Leben gut genug ist, du brauchst keine Veränderung, du brauchst kein Gewand von Gott, du brauchst keine neue Lebensperspektive, dann kommst du da nicht rein. Da geht es hinaus, wo Zähne knirschen und, oder wie heißt es hier, heulen und Zähne knirschen sein. Ja? Da wird Gott solche Menschen herausbefördern. Wisst ihr, wir Kinder Gottes, wir merken es oft nicht, wie wir dieses Gewand abgelegt haben. Ich muss mich manchmal fragen, Alex, wie ist das möglich, dass dir das in deinem Leben als Kind Gottes passiert ist? Du hast Gott hier in dieser Entscheidung einfach ausgegrenzt. Du hast hier selbst entschieden. Du hast Entscheidungen getroffen, die du meinst, die für dich am besten ist, aber du hast Gott nicht gefragt. Und es sind Entscheidungen, die Gott nicht gut findet. Wie sieht es ganz praktisch in unserem Leben aus? Haben wir wirklich dieses Gewand bekommen? Und hast du es immer noch an? Liebes Gemeindeglied, liebe Bruder, lieber Schwester, hast du das Gewand, das Gott dir zu deiner Bekehrung angelegt hat? Hast du es wirklich immer noch an? Sehen die Menschen da draußen, wo du eigentlich hingehörst? Oder machst du mit, sagst du dir, bin schon gut genug, wird schon irgendwie werden? Das ist Blödsinn. Der eine wird unter Millionen erkannt. Wie bist du hier reingekommen? Warum sitzt du immer noch in den Reihen? Eigentlich gehörst du hinaus, wo das Zähneknirschen und Heulen sein wird. Wie sieht es aus mit unserem Leben, mit dem Gewand, das Gott gehören sollte? Frage dich einfach, frage Gott einfach, was kann ich tun? Was kann ich tun, Herr Jesus, um dir zu dienen? Was kann ich geben, um es dir zu geben? Wie kann ich reden, um dich zu verherrlichen? Was kann ich singen? Wie kann ich singen, um dich zu loben? Und wie soll ich predigen, um Menschen zu retten? Darauf kommt es an. Das ist ein Leben, das von Gott neu gemacht wurde. Es ist ein von ihm verändertes Leben. Ich wünsche uns allen, dass wir heute erkennen, dass die Einladung Gottes steht. Niemand von uns, niemand in unserem Land, niemand auf dieser Erde ist ausgenommen von dieser Einladung. Gute und Böse, alle sind eingeladen. Ich wünsche uns, dass wir eine Antwort geben. Dass wir uns nicht umdrehen und Gott ohne Antwort stehen lassen. Das ist ein Nein. Lasst uns ein Ja sagen und lasst uns losgehen. Du musst den Himmel schon zu deinen Lebzeiten als Perspektive für die Ewigkeit haben. Zufällig kommt da niemand von uns rein. Das ist nun mal sicher. Und ich wünsche uns, dass Jesus Christus unser Leben verändert. Dass Menschen erkennen, dass du neu gekleidet bist. Dass du eine neue Perspektive bekommen hast. Das ist der Weg in den Himmel. So komme ich in den Himmel. Wisst ihr, ich habe gerade ein Bild vor Augen, wie wir alle oben einmal am Tisch sitzen werden. Und ich sehe dann den Arthur, den Viktor, ich sehe den John, und dann essen wir zusammen. Wir haben hier vielleicht nicht alle zusammen viel miteinander zu tun, aber wir haben Ja gesagt und wir werden uns eines Tages wiedersehen. Und da sitzt meine Oma, die schon lange gestorben ist, sitzt auch in der Nähe. Vielleicht ein Verwandter, von dem ich gedacht habe, dass er nie reinkommt, werde ich dort treffen. Lass uns dort eine Verabredung ausmachen. Lass uns dort im Himmelreich zusammen nochmal richtig gut feiern mit dem Herrn zusammen. Lass uns freuen auf dieses Wiedersehen. Mit all den Lieben auch, die wir vor langer Zeit verloren haben. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken. Ich wünsche uns, dass wir uns bewusst auf dem richtigen Weg begeben und bleiben. In den Himmel. Amen.